Guten Abend. Guten Abend. Willkommen, danke, dass Sie so geduldig mit uns waren. Jetzt fängt es aber richtig an. Willkommen beim Kepler-Salon. Wir sind heute ausnahmsweise nicht im Kepler-Salon, wie Sie merken, sondern im MATS. Das ist das Mikrochirurgische Ausbildungszentrum. Und unser Gastgeber ist Harald Schöffel, Dr. Harald Schöffel, der uns hier herzlich willkommen geheißen hat. Und wir haben natürlich die Gelegenheit ergriffen und sind hergekommen, weil wir hier nämlich etwas erfahren, was wir im Kepler-Salon nicht erfahren können. Wirklich diesen Versuch auch mal selbst etwas auszutesten, mal durchs Mikroskop zu schauen und zu sehen, wie funktioniert eigentlich Mikrochirurgie und wie funktionieren diese Bestandteile. Ich darf kurz die Iris Meyer vorstellen. Iris Meyer macht mit mir zusammen, ich bin Silvia Keller, die Projektleiterin des Kepler-Salons, und zusammen mit der Iris Meyer sind wir heute die Gastgeberin des Abends. Wie Sie vielleicht schon aus vorhergehenden Veranstaltungen wissen, sind die Gastgeber und Gastgeberinnen dafür da, einfach mal Sie zu begrüßen und so weiter und die ersten Fragen zu stellen. Und wir sind nicht vom Fach, wir wissen eigentlich gar nichts davon. Wir haben uns natürlich ein, zwei Fragen überlegt, von denen wir nicht wissen, wie sie ankommen werden, aber ich bin sicher, Sie alle haben ganz tolle Fragen. Ich möchte generell noch etwas dazu sagen, das ist unser erster Ausflug. Es wird mehrere davon geben, das wird nicht der einzige sein. Wir werden unterschiedliche Dinge auch mal austesten. Vor allem im Sommer möchten wir gern viele Ausflüge machen. Sie kennen wahrscheinlich schon unser Sammelband. Das gibt es zu jeder Veranstaltung. Das ist eine Kurzinformation, was denn heute hier passieren wird, mit einer Vorstellung der Personen, Biografien und dergleichen. Und den können Sie sammeln, der ist umsonst. Sie möchten zum Beispiel alle sammeln, weil Sie sich den Kepler-Salon, sozusagen Ihr persönlichen Kepler-Salon zusammensammeln möchten. Dafür gibt es dann im Kepler-Salon einen Sammelordner, den Sie erwerben können für 5 Euro. Dann gibt es noch den Kulturpass. Wir haben das mitgenommen, weil es gilt wie jeder andere Kulturpass auch. Sie können beim Kepler-Salon diese Stempel sammeln. Dann nach Anschluss, wenn Sie genug Stempel gesammelt haben, können Sie im Infocenter ein Geschenk abholen. Den Bus zurück, Sie werden sich jetzt, für die alle im Shuttlebus gekommen sind, ich habe es vorher schon erwähnt, es gibt keinen Shuttlebus zurück, was es aber geben wird, wir haben Informationen rausgesucht, wie Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückkommen. Die Karin Haas, die auch heute als Hilfestellung vom Kepler-Salon-Team da ist, wird Ihnen die Informationen zukommen lassen. Und jetzt darf ich meine Kollegin übergeben, die die Gäste vorstellt.
Auch von mir ein herzliches Willkommen beim ersten Ausflug des Kepler-Salons. Wir haben heute 3 Herren, die unsere Gastgeber sind. Da haben wir gedacht, wir brauchen ein bisschen mehr Frauenpower, um dagegenhalten zu können und hoffentlich auch mit den richtigen Fragen Paroli bieten zu können. Wir werden den Abend so gestalten, dass Herr Schöffel beginnt, wird uns Einführung geben zur Mikrochirurgie. Herr Schöffel ist Gründer des MATS hier, in dem wir uns heute befinden. Das gibt es seit 2000 und hat wirklich in Europa eine einzigartige Stellung in seiner Art eben erreicht. Über das werden wir sicher ein bisschen mehr hören und auch einige Fragen dazu eben beantwortet bekommen. Nebenbei ist Herr Schöffel auch noch Oberarzt in der Unfallchirurgie, so quasi wie wenn es beide Jobs so einfach unter einen Hut zu bringen wären. Als zweiten wird uns der Herr Fellner mehr oder weniger die Bilder zu der Mikrochirurgie liefern und wird uns einführen Radiologie und die Visualisierung von Bildern, von der Hand, von verschiedensten Sachen. Herr Fellner ist ein Bekannter in Linz, ist Vorstand der Radiologischen Instituts des AKH Linz und eben dort auch tätig im Institut. Als dritten Gastredner haben wir Herrn Reisinger. Herr Reisinger ist Universitätsprofessor an der Theologischen Fakultät hier in Linz. Herzlich willkommen auch. Das ist der dritte Teil, den wir präsentieren möchten, wo es auch darum geht, wie ist die Hand in der Kunst dargestellt und welche Rolle hat sie auch in der Religion, beziehungsweise wie findet sie sich dort wieder. Auf diesen Vortrag sind wir auch sehr gespannt, um den Bogen zu spannen. Als letzten Teil haben wir den aktiven Teil. Sie sehen hier 4 Tische, die mit grünen Decken sind, ganz vorne mit den Mikroskopen. Hier heißt es wirklich hands-on, austesten, ausprobieren, einen Blick durch das Mikroskop zu werfen. Manche von Ihnen, die es schon mal ausgetestet haben und wissen, wie schwierig es ist, überhaupt den Blick zu erhaschen, überhaupt durchsehen zu können. Wir starten dann auch mit dem gemütlichen Teil. Das soll dann parallel laufen, dass Sie auch Fragen stellen können, austesten und eben dann auch eingeladen sind von den Gastgebern hier auf ein Glas, das dann hinten aufgebaut ist. Wir möchten jetzt eigentlich nur übergeben, die Präsentationen starten lassen. Haben Sie einen schönen Abend und stellen Sie ganz viele Fragen.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich habe meine Präsentation so gestaltet, dass ich hoffe, dass ich niemand übergeben muss. Also ich habe die Bilder so gewählt, dass sie relativ publikumsverträglich sind. Ich bin zunächst einmal sehr überrascht und begeistert vom großen Interesse, das uns hier entgegengebracht wird bei diesem Thema, das sehr weit gesponnen ist, Hand in der Medizin bis hin zur Religion. Möchte mich bei meinen Mitrednern, beim Professor Fellner und beim Professor Reisinger, sehr herzlich bedanken, dass sie sich an diesem Experiment mitbeteiligen. Es ist ja etwas Neues, was wir da gemeinsam machen, denn jeder ist in seinem Fachgebiet ja immer irgendwie gefangen und kommuniziert im Normalfall ja immer national oder international mit seinen Fachexperten. Hier machen wir etwas ganz Grenzüberschreitendes. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen und Ihnen Kollegen vorstellen, die hier heute auch Ihnen die Gelegenheit bieten, ein bisschen durchs Mikroskop zu sehen und Fragen zu beantworten. Es sind dies die beiden Oberärzte, Dr. Hager Dietmar und Dr. Manfred Behavi vom AKH Linz und Dr. Stefan Froschauer und die Frau Dr. Scholl, die Ihnen nachher auch ein bisschen helfen und zusehen oder Fragen beantworten. Hinter mir sehen Sie schon ein Bild, das eigentlich relativ viel sagt und das ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe über die Hand. Als Handchirurg habe ich ja sehr viel mit der Hand zu tun, meistens in einer eher verunstalteten Form. Zwangsläufig habe ich schon auch gesehen, dass die Hand eine sehr breite soziokulturelle Bedeutung hat, nämlich von der schützenden Hand, von der pflegenden Hand, von der strafenden Hand, von der alternden Hand, von der kindlichen Hand, wo immer Sie hinwollen. Und die Schöpfung hat die Hand auch in unserem Gehirn ganz besonders abgebildet. Sie sehen hier eine etwas komisch anmutende Figur, den Homunculus, der so aussieht, wie er aussehen müsste, wenn die Körperproportionen so gestaltet wären, wie ihre Hirnabbildung wäre. Das bedeutet, die Hand hat im Gehirn eine unheimlich große Bedeutung, sowohl sensorisch als auch motorisch. Das sehen Sie auch hier an der Hirnoberfläche, eine sehr große Hand, einen sehr großen Mund, sehen Sie auch hier. Das heißt, der Mensch hat sehr große Zentren, sehr viel Software, wenn Sie so wollen, um einen modernen Begriff zu benutzen, um dieses Gebilde zu gebrauchen. Und wir sehen natürlich dann in der täglichen Arbeit, dass auf unheimlich wenig Platz unheimlich viel Strukturen sind. Hier ein Fall, den der Kollege Hager operiert hat. Zwei abgetrennte Hände. In unserer Gesellschaft ist eine Person ohne Hände unheimlich gehandicapt. Wesentlich mehr als zwei untere Extremitäten, die abgetrennt sind. Und die Mikrochirurgie ist eine Technik, die es ermöglicht, diese abgetrennte Extremität, diesen abgetrennten Stumpf, wieder an den Körper zu bringen und zu vereinen, und das war sehr lange Zeit nicht möglich. Das heißt, Mikrochirurgie bedeutet eine spezielle chirurgische Technik, die ohne hochauflösende Vergrößerung nicht möglich ist. Ohne Operationsmikroskop, um eben Gefäße, Nerven und andere Strukturen wieder aneinander zu bringen. Das heißt, das bloße Auge reicht nicht aus, um Strukturen zu nähen, zu verbinden. Die Voraussetzung für die Mikrochirurgie ist einerseits das Mikroskop, in der einfachsten Form die Lupenbrille, die aber nur in einem sehr eingeschränkten Bereich zum Erfolg führt, weil sie natürlich nur bis maximal 4 oder 6 Fox sehr dienlich ist. Darüber hinaus wird es sehr schwierig, das mit einer Lupenbrille zu bewerkstelligen. Dazu kommen mikrochirurgische Instrumente, die eine extreme Präzision haben. Dazu kommt mikrochirurgisches Nahtmaterial. Sie werden nachher Nahtmaterial sehen, das wesentlich dünner ist als ein menschliches Haar. Dieses Nahtmaterial kann man gar nicht mehr mit bloßen Fingern fassen. Sie werden sehen, wenn Sie so einen Faden mit 11 Null, der 50 Mühe hat, den kann man im Raum halten und der steht waagrecht ab. Also der hat nicht ausreichend Gewicht, um nach unten zu hängen. Dieses Nahtmaterial braucht natürlich ganz hochspezifische Techniken, um überhaupt produziert zu werden. So ein Nahtmaterial mit einer Nadel zu verbinden, das ist Hochtechnologie. Und es braucht jemanden, der in der Lage ist, dieses Material mit spezifischen Instrumenten auch zu verwenden. Und es gehört dazu ein Umfeld, das ganz spezifisch geschult sein muss. Ob das jetzt Pflegekräfte sind, ob das Anästhesie ist, ob das letztendlich dann auch bestimmte Medikamente, die vorrätig sein müssen in Apotheken und dergleichen sind. Oder natürlich ganz wesentlich, wann die Operation erfolgreich war, die postoperative Ergotherapie betrifft. Der Mikrochirurg, man hat ja geglaubt, in den Anfängen der Mikrochirurgie, das könnte ein eigenes Fachgebiet werden. Das ist natürlich ein Blödsinn, das ist eine Technologie, die vielen Fachbereichen zugänglich sein muss und heute auch zugänglich ist. Es gibt kaum ein chirurgisches Fachgebiet, das nicht mikrochirurgische Techniken verwendet, braucht zumindest drei Grundvoraussetzungen. Er sollte tendenziell eher ein geduldiger Mensch sein. Es sind Eingriffe, die also nicht schnell vonstatten gehen. Es sind Eingriffe, die eher eine hohe Präzision haben und wenig Toleranzgrenzen haben. Und es ist etwas, das geübt sein muss. Das kann man nicht sagen, das mache ich heute und das mache ich in 5 Jahren wieder einmal. Das funktioniert nicht. Und es braucht eine Infrastruktur in einem Krankenhaus, das darauf abgestimmt ist. Ja, wir haben in Oberösterreich, im AKH Linz, eine sehr glückliche Fügung, dass wir heute ein Replantationszentrum sind, dass wir zu jedem Zeitpunkt, unabhängig davon, ob das AKH Linz unter Volllast läuft oder nicht, wenn wir eine sogenannte mikrochirurgische Bereitschaft haben, replantieren können oder nicht, weil das völlig außerhalb des regulären Dienstbetriebes läuft. Das ist etwas, was uns unterscheidet, und zwar von allen anderen Kliniken in Österreich, sogar von den Universitätskliniken. Ich wage zu behaupten, dass wenn wir das nicht im Jahr 2000, 2001 durchgesetzt hätten, dass wir das heute nicht mehr durchbringen würden. Ja, das war eine Pionierleistung, wir haben das angefangen und wir haben das umsetzen können, und im Jahr 99 und davor war es nur so, dass Patienten aus Oberösterreich wegtransferiert werden mussten, wenn es um solche medizinische Problemstellungen ging, weil in Oberösterreich das nicht möglich war oder zum Zeitpunkt nicht möglich war. Da sehen Sie zum Beispiel Fälle von mikrochirurgischen Patienten, Einfingerabtrennungen oder komplexere Handverletzungen. Und zurückgehen tut das Ganze auf zwei Herren, Komatsu und Tamai, die im Jahre 65, also sehr frühzeitig, sich damit beschäftigt haben. Eigentlich ist ihr Fall ein Jahr davor gewesen, sie haben das aber erst ein Jahr später publiziert, und sie haben einen Arbeiter, einen amputierten Daumen, replantiert und damit erstmals bewiesen, dass er wieder nicht nur erfolgreich replantiert werden konnte, sondern auch funktionell wertvoll war. Über die Wichtigkeit in diesem Fall lässt sich vielleicht streiten. Ohne jeden Zweifel ist es aber so, dass verschiedene Kulturen völlig verschiedenen Zugang haben zu der Wertigkeit von einzelnen Teilen der oberen Extremität. Was bedeutet nun Mikrochirurgie, wenn wir das Instrumentarium betrachten? Hier sehen Sie Größenvergleiche, 1 cm, und hier sehen Sie eine Nadel und ein mikrochirurgisches Nahtmaterial. Sie werden das nachher noch sehen, wir werden das austeilen, Sie werden sich das ansehen können. Das hat in etwa 50 μ in der Stärke, und hier in diesen Hallen waren noch nie so viele Personen zugegen. Normalerweise sind hier maximal 18 Kursteilnehmer, die allerdings aus der ganzen Welt hierher kommen, um Mikrochirurgie zu erlernen oder zu trainieren. Und unsere bevorzugten Operationsobjekte sind, eines werden Sie kennenlernen, das ist das Schweineherz, wir beziehen das aus dem Schlachthof. Und das zweite ist der Hühnerschenkel, den man auch sehr einfach aus dem Supermarkt kaufen kann. Beim Hühnerschenkel sehen Sie da den Ischiadikus, der sich hervorragend eignet, um periphere Nervenchirurgie zu erlernen. Hier sehen Sie einen Größenvergleich eines Streichholzes mit diesem bifaszikulären Nerven, also einem Nerv aus zwei Anteilen. Hier sehen Sie ein Gefäß. Und wir haben im Vergleich zu anderen Zentren mit Tierversuchen praktisch keine Ausbildungsoptionen mehr. Wir haben relativ früh uns beschäftigt mit der Problematik, dass Tierversuche in der Ausbildung von Mikrochirurgen durchgeführt werden, und haben doch gesehen, dass hier gerade in der frühen Ausbildung kaum Vorteile oder eigentlich keine Vorteile zu erzielen sind. Und wir konnten das auch in zwei sehr großen Studien, eine haben wir 94 publiziert, also sehr frühzeitig schon, und eine voriges Jahr nachweisen können. Hier sehen Sie zwei ein Bild eines Nerven, der hier genäht wird, und hier ein Bild eines Herzkranzgefäßes, eines Schweineherzens, wo ein Ast auspräpariert wird, am Ende abgetrennt wird und als Loop wieder zurückgenäht wird, sozusagen als End-to-Side-Anastomose, und in der Folge wird dann der Hauptstamm abgeklemmt und die gesamte Durchblutung erfolgt dann über diesen Loop. Ja, dieses Ausbildungszentrum kennen Sie, das bevölkern Sie gerade. Hier finden im Jahr in etwa 30 Kurse statt und unser, ich habe es schon gesagt, unser Lieblingsmodell ist eigentlich das Schweineherz, wobei wir das so weit fortgeführt haben, dass wir das auch pulsativ perfundieren, das heißt diese Herzkranzgefäße über einen kleinen Motor mit einem Kreislauf durchströmen und somit seriale Bedingungen herstellen können. Hier sehen Sie ein Beispiel eines Arbeitsunfalles mit einer Kreissäge, der durch die Mittelhand gefahren ist. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich der Verlust einer gesamten Hand ein Desaster ist für jeden Menschen und ein wirkliches Drama darstellt. Das gehört übrigens auch zu den aufwendigsten und schwierigsten Replantationen, die auch mit der höchsten Komplikationsrate behaftet sind. Und hier ein Ergebnis postoperativ. Sie sehen, dass die Knochen wieder vereinigt wurden mit Platten und ein funktionelles Ergebnis. Der Patient konnte wieder eine volle Greiffunktion erzielen. Völliger Handverlust durch eine Abtrennung. Und die funktionellen Ergebnisse. Ja, selbst im besten Replantationszentrum gibt es gelegentlich Komplikationen. Derartige haben wir bislang noch nicht produziert, aber wir schließen das für die Zukunft nicht aus. Vielen Dank.
Welche Größeneinheit ist mit Müll gemacht worden?
Mikrometer.
Ein Tausendstel Millimeter. Ein Tausendstel
Millionstel
Millimeter.
Tausendstel Millimeter.
Tausendstel Millimeter
ist
ein
Tausendstel
Millimeter. Sie schreiben auf Ihrer Webseite, dass Sie das größte mikrochirurgische Ausbildungszentrum europaweit sind. Wäre es auch möglich, das aufzubauen, dass es weltweit das größte wird? Oder wäre es überhaupt von Interesse?
Nein, es ist so. Wir haben, also wie wir 1999 die Planung dafür gemacht haben, haben wir natürlich nicht daran gedacht, so zu wachsen. Wir haben dann, es hat dann eine glückliche Fügung unter Anführungszeichen gegeben. Das war, als 2002 der Herr Professor Biemer, der eine große Einrichtung dieser Art in München betrieben hat, der hat aus welchen Gründen auch immer damit aufgehört. Und wir haben außer dem österreichischen Markt, den wir jetzt so ungefähr zwischen, will mir jetzt nicht festlegen, aber so zwischen 95% und 98% also, ausbilden, auch den großen bayerischen Raum übernommen. Und dann ist halt so sukzessive dazugewachsen, alles was so rund um Österreich liegt. Ja. Und Dann gibt es außerhalb von uns in Linz noch Glasgow. Das sind hervorragende Zentren und die sollen auch bestehen bleiben. Also da haben wir gar nicht irgendwie so den Anspruch, dass die untergehen sollen. Also das sind hervorragende Zentren und wir haben so viel, vor allem auf der internationalen Schiene, so viel Teilnehmer aus Indien, China, USA, weiß nicht wie über Venezuela, also eigentlich aus der ganzen Welt, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, dass wir unbedingt in die Größe noch wachsen wollen. Wir haben bestimmte Bereiche, wo wir noch fachlich in die Breite wachsen wollen, aber die Größe ist nicht unbedingt das Ziel mehr, wo wir hinwollen.
Wo sehen Sie die Zukunftsaussichten? Also ihr habt gelesen, Sie haben für Zahn, für Auge, für Hand. Wirbelsäule gibt es, glaube ich, auch noch, wo Mikrochirurgie eingesetzt wird. Wo könnte man Mikrochirurgie in der Zukunft einsetzen? Oder was? Wie sieht die
Zukunft aus? Ich
zu leise? Es geht darum, ob die Mikrochirurgie wird ja momentan...
Das ist nur zum Aufnehmen.
Das ist nur zum Aufnehmen. Sie haben leider keine Verstärkungen. Die Mikrochirurgie wird hier ja ausgebildet im Bereich Zahn, Auge, Hand, glaube ich. Mhm. Ich habe gelesen, dass es noch Wirbelsäule gibt. Aber welche Bereiche gibt es eigentlich noch, wo Mikrochirurgie Anwendung findet? Oder was wir jetzt nicht im Speziellen... Was Sie nicht.
Nein, es gibt grundsätzlich keine chirurgische Disziplin, die ohne Mikrochirurgie auskommt. Gibt es eigentlich keine mehr. Jede chirurgische Disziplin hat spezielle Problemstellungen, wo sie mikrochirurgische Techniken benötigt. Und dafür sind einzelne Zentren immer tätig geworden.
Ich habe mir jetzt die ganze Zeit Ihre Hände angeschaut. Sie haben so schöne, lange Finger.
Ja, weil man es noch nicht abgeschnitten hat. Obwohl ich uns kalt schneide.
Wenn man so einen Job macht, muss man natürlich auch schon von der Natur her mit den Händen begabt sein dafür.
Ja, man sollte nicht grundsätzlich ungeschickt sein. Das gilt aber für jeden Uhrmacher auch. Also ich...
Also kleine, plumpe Hände kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit so feinen Instrumenten umgehen können. Zeigen Sie mal Ihre Hände her, das
ist da vorne noch eine Frage.
Ich hätte eine Frage, Sie haben zwei Beispiele von abgetrennten Händen. Wie lange müssen Sie da eine Operation vorstellen und wie viele Ärzte sind da beteiligt?
Na, bei zwei Händen, das hat der Kollege Hager gemacht, da habt ihr an zwei Teams operiert, glaube ich. Und
in dem Tag, wo der Patient gekommen ist, mit den Beinen abgetrennt, gut waren, und ich habe den Messerschnitt vergessen. Das war ein Tag, wo ich davor einen Nachtdienst hatte. Nachtdienst hat bedeutet, dann 7 Uhr beginnen, am nächsten Tag um 17 Uhr heimfahren und um 7:30 ist der Anruf gekommen. Zwei Unfälle sind für mich da und ich habe aufgelegt, weil ich mich vorher noch mit dem Kollegen gescherzt habe und gesagt, also heute brauchst du niemanden, und dann irgendwas wissen. Und ich sage, nein, wird schon nicht sein. Und dann ruft er an und sagt, du, ich habe so und damit für dich. Und sagt, ha, 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 schreck aus. 10 Sekunden später ist es leider ernst. Das Erste, was man da macht, wenn man also da Bereitschaft hat, ist, dass man schaut, dass man einen zweiten Kollegen erreicht, sodass man in einem Team arbeiten kann. Das ist auch geglückt. Ich habe zum Glück einen Kollegen erwischt. Der Kollege Kastner ist zur Verfügung gestanden, der war gerade zu Hause bei der Holzarbeit, also im Ordnung hat sich die Motorsäge ausgetauscht mit den mikrochirurgischen Instrumenten und wir haben parallel operiert. Ich die rechte Seite, die linke Seite. Und das läuft dann so, dass der Patient im Optimalfall, das heißt, wenn die Rettungskette gut funktioniert, denn die Mikrochirurgen sind ja natürlich nur eine sehr gut sichtbare Speerspitze von einer ganzen Kette von Menschen, die einem Einzelnen helfen. Also es sind Dutzende Menschen am Erfolg beteiligt, nicht nur die Chirurgen, die ja dann in den Medien und so weiter sind, vielleicht auch in der Patienten, wenn das wünscht, aber das muss man auch an dieser Stelle sagen, Mikrochirurgie funktioniert nur dann, wenn man auch, Harry Schöpfer hat es angedeutet, wenn man auch Menschen dabei hat, also angefangen von der Rettungskette über den Notarzt dann im Schockraum, der mit dem Umgang eines schwer blutenden und fast verblutenden Patienten gut umgehen muss, bis über die Schwester auf der Intensivstation und die Ergotherapie im Krankenhaus, die Rehabilitationsleute in den entsprechenden Zentren, sind also sehr, sehr viele Leute beteiligt. Und um die Frage konkret zu beantworten, das hat 10 Stunden gedauert, weil wir parallel arbeiten konnten. Das war auch sehr wichtig, denn wenn man einen abgetrennten Finger hat, hat man 20 Stunden Zeit, ihn wieder anzunehmen. Im Finger sind keine Muskeln drin. Aber wenn die Amputationsverletzung hier durchgeht am Unterarm und auf der linken Seite praktisch auch über das Handgelenk ist, sind sehr viele Muskeln drinnen, die das nicht lange aushalten, ohne Blut zu sein. Das heißt, also hier ist wirklich, da geht es wirklich jetzt nicht vielleicht buchstäblich um jede Sekunde, aber es geht schon um Minuten. Also man muss auch schauen, dass man rasch ist. Also das heißt, für die Mikrochirurgie, weil du das auch gesagt hast, Fachärzte für Mikrochirurgie kann es nicht geben, weil jede Disziplin natürlich ihr Spielrepertoire mitbringen will, muss. Das heißt, also die Handchirurgie muss, also da darf man nicht lange nachdenken müssen, wie versorgen sie es eigentlich jetzt von der mechanischen Seite. Also wenn jetzt also die Knochen ineinander gefügt sind und die Sehnen, das ist ja noch keine Mikrochirurgie. Sondern wenn es zur Mikrochirurgie kommt, ist, wenn man sich da hinten das Mikroskop setzt und das sammelt, ist die Partie schon gelaufen quasi. Also die Schwierigkeit besteht vorher. Und das muss man mitbringen. Das ist dort 9 Stunden. Und 9 Monate später ist der Patient in den Jahr gekommen.
Nachdem es da um die Geschwindigkeit geht, wäre es eigentlich wünschenswert, das Nähen mit der mikrochirurgischen Nadel zu automatisieren, also quasi eine mikrochirurgische Nähmaschine zu entwickeln.
Also, das ist natürlich schon sehr oft nachgedacht worden, gerade in der Medizin ist es ja so, es ist eine Hightech-Einrichtung, wenn wir so wollen. Ist sehr oft darüber nachgedacht worden, hier Hightech auch noch mehr einfließen zu lassen, genau in diesem Sinne. Aber gerade in der Medizin ist es so, dass man sich oft die Frage stellt, ist das machbar? Können wir einen Roboter hier einsetzen? Und man fragt sich weniger, ist das sinnvoll? Also ich würde als Chirurg niemals, sozusagen das Gefühl aus meinen Händen geben, einen Roboter, denn wenn ich einen Roboter, den muss ich letztlich auch steuern, aber ich kann niemals das Gewebe, das ich behandle, fühlen und wahrnehmen. Und das ist, und weil Sie das vorhin gesagt haben, Hände, also schöne Hände und so weiter, kleine, dicke, große Hände, wie auch immer. Ich habe einen amerikanischen Kollegen, der hat, wenn man den sieht, würde man glauben, der kommt gerade irgendwie aus dem Wald, Holzfäller oder irgendwie so vielleicht von seinen Händen her. Das heißt gar nichts. Sondern der, ein guter Chirurg, und da gibt es auch schöne Studien von Anthropologen, die haben gezeigt, dass ein guter Chirurg nicht einer unbedingt ist, der feinmotorisch perfekt ist. Das ist eine Voraussetzung. Ein guter Chirurg ist jemand, der auch antizipieren kann, also der auch sehr gut sieht, jetzt nicht nur rein optisch, sondern auch sozusagen das Gewebe und die Strukturen, die er zu behandeln hat, schon vorher sieht, bevor er sich freilegt. Das sind also verschiedene Dinge, die hier im Optimalfall noch ganz gut zusammenspielen. Also es gibt mikrochirurgische Roboter, in der Herzchirurgie wird das eingesetzt, aber letztendlich wirklich so total durchsetzen in der Handchirurgie eigentlich nicht. Weil es so wichtig ist, dass man das spürt und auch entsprechend ganz entspannt.
Das hat das nur, wenn man so übermüdet ist. Oder ist man da dann schon wieder so?
Es ist so, dass der Körper dann eigentlich, also wir müssen sagen, leider, aus unserer Sicht kann man wirklich sagen, ganz ehrlich, leider haben wir hier sehr viel Erfahrung in Sachen Mikrochirurgie, weil es sehr viele Menschen gibt, die halt, der Hauptfeind bei uns ist ja der Holzspalter. Und viele Menschen sind halt ganz stolz darauf, wenn sie die Sicherheitsmaßnahme des Holzspalters überlisten. Wenn jemand kommt und sagt, er hat sich also den linken Zeigefinger und den rechten Daumen abgetrennt im Holzspalter, fragt man sich, wie ist das möglich?
Ja.
Dann fragt man, wie ist das passiert? Sagt er, ja, ich habe nämlich da Steckerl reingesteckt und so und konnte dann nur mit den Händen halten und das war keine gute Idee, offensichtlich. Und es ist so, aufgrund dieser Erfahrung spielt der Routine halt auch eine, leider also zum Glück halt in diesem Fall eine große Rolle. Also man mobilisiert halt dann seine letzten Kräfte.
Wir nehmen jetzt noch eine Frage und dann machen wir vielleicht weiter mit dem nächsten Forderung. Da war noch eine.
Ja, ich habe eine Frage, weil es so viel vom Gefühl die Rede ist. Gibt es eigentlich weibliche Chirurgen? Das würden wir ja immer nur von Männern.
Wir
müssten eigentlich, ja.
Natürlich, die Antwort ist selbstverständlich.
Wir werden danach noch weitere Fragen stellen können. Wir würden jetzt nur einfach gleich mit dem nächsten Vortrag beginnen, Dr. Meiner, und dann habe ich.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Vorfeld bei der Planung dieses Kepler-Salons haben wir vereinbart, zu starten mit 13 Minuten Vorträgen. Das heißt, wir dürfen heute Wale sprechen, nur nicht über 10 Minuten. Und daran werde ich mich auch halten und Sie jetzt sofort in eine Bilderreise durch die Hand mitnehmen. Warum Bilderreise? Wenn Sie so überlegen, denken wir Menschen ja eigentlich in Bildern, weniger in Buchstaben oder Ziffern. Der Mensch denkt im Wesentlichen in Bildern. Und daher ist dieses auch ein Thema immer auch schon gewesen in der Kunst. Sie sehen, in der Kunst, wie wir später noch von Professor Reisinger hören werden, hat die Hand eine zentrale Rolle. Das, was wir alle vielleicht am besten kennen, ist dieses berühmte Kunstwerk vom Dürer. Das heißt, man hat sich schon vor Jahrhunderten damit beschäftigt, dieses Organ darzustellen, weil dieses Organ ein ganz besonderes Organ ist. Und die Anthropologie spricht auch davon, dass die Hand eine Bedeutung für die Menschwerdung hat, dass wir zu dem geworden sind, was wir sind. Nicht nur unser Gehirn hat hier eine herausragende Bedeutung, sondern auch die Hand. Und deswegen beschäftigt die Hand uns permanent, seit wir als Menschen wahrscheinlich existieren. Und gerade dieses Werk von Dürer hat Kultstatus erreicht. Und wie Sie hier bei diesem progressiven Zeitgenossen sehen, auch der hat sich dieses Kunstwerk hier auf seinen Oberarm tätowieren lassen. Also heute noch sehr aktuell. Und zum Beispiel auch in der bildenden Kunst eine Wiederholung dieses Motives. Nun, Sie werden es nicht glauben, wenn wir zurückgehen, dann finden wir schon bei den alten Ägyptern das Ka, ein Aspekt des Seelischen. Die Ägypter, glaube ich, hatten drei Aspekte für das Seelische. Und jetzt schauen Sie sich die Bildersprache der alten Ägypter an und das Symbol für einen Aspekt des Seelischen, die Hände. Also immer tauchen schon die Hände als ein zentrales Thema im Menschsein auf. Wenn man sich so eine Hand ansieht, dann sieht die von außen relativ unspektakulär aus. Mehr oder weniger glatte Haut, ein paar Venen, die wir sehen, und dann hängen noch ein paar Finger dran. Recht viel mehr sieht man nicht von dieser Hand, mit der wir so viel in unserem menschlichen Leben betreiben. Doch wenn man näher hineingeht, übrigens wussten Sie schon, dass die längste Männerhand 32,4 cm ist, so dokumentiert im Guinness Buch der Rekorde. Und jetzt wollen wir in eine solche Hand, die unterschiedlich groß sein kann, näher hineinsehen. Die Chirurgen haben das getan. Und wenn man hier die Haut und das subkutane, also unter der Haut liegende Fettgewebe entfernt, findet man ein Wunderwerk an Anatomie. Seit wann gibt es Handchirurgie? Wann hat die begonnen? Sehen Sie, so lange schon. Vor 150 Jahren hat man schon entdeckt, welch ein komplexes Wunderwerk sich hier unter der Haut abspielt. Nun, heute können wir mit bildgebenden Verfahren in die Hand hineinsehen, ohne sie aufschneiden zu müssen. Das nutzen die Handchirurgen, die Mikrochirurgen, viele andere Kollegen unseres Faches Medizin nutzen diese bildgebenden Verfahren, die wir haben. Und wenn wir so ein Bild lesen wollen, dann müssen wir eigentlich erst einmal wissen, was steckt denn alles drin in diesem Organ, das wir sehen sollen. Und hier ein einfaches Schema des Handskelettes. Der Knochen ist einmal die Grundlage, so geht es los. Und hier finden wir so um die 27 Knochen, die Knochen des Handgelenkes. Allein hier schon sehr viele Knochen. Mit allen eigenen Namen. Das Kahnbein, weil es wie ein Schiffchen aussieht. Das Mondbein, das Dreiecksbein, das Erbsenbein, die Trapezbeine, das Capitatum, Kopfbein und das Hakenbein. Das muss man alles lernen, unter anderem, wenn man Medizin studiert. Und so gibt es auch Sprüche, so können auch Sie sich die Handwurzeln merken. Das Schiffchen fährt im Mondenschein, im Dreieck um das Erbsenbein. Vieleckbein groß, Vieleckbein klein, der Kopf, der muss beim Haken sein. Und schon können Sie alle Handwurzelknochen aufzählen. Nach distal, also noch weiter entfernt zu kommen, dann die Knochen der Mittelhand und dann die Knöchelchen der Finger, die sogenannten Phalangen. Und diese Knochen sehen wir in einem simplen, einfachen Röntgenbild. Und Sie merken sich jetzt bitte, wie die Hand in einem Röntgenbild aussieht, weil Sie bekommen jetzt gleich eine Prüfungsfrage dann dazu im weiteren Verlauf dieses Vortrages. Also, Elle Speiche, Handwurzelknochen, so wie hier dargestellt, Mittelhandknochen und die Fingerknöchelchen, die Phalangen. Dieses Handgelenk hat mit seinen vielen Knochen eine extreme Beweglichkeit und es funktioniert sozusagen fast schon wie ein Kugelgelenk. Und das ist der Grund, warum diese Hand für uns Menschen so große Bedeutung im Lauf der Evolution bekommen hat. Allein die Finger schaffen relativ komplexe Bewegungen. Und gerade der Fortschritt, den wir gemacht haben, dass wir den Daumen gegenüber die anderen Finger stellen können, das war der Sprung in der Evolution. Weil bei Tieren sprechen wir ja nicht von einer Hand, sondern von einem Vorderfuß. Wir können nicht einen Zehen dem anderen gegenüberstellen. Unsere Hand kann das. Und das war der große Sprung, um eben vieles zu tun, was Tiere nicht tun können. Allein die Finger, welche Bewegungen die vollführen, Fibonacci-Spiralen beschreiben, ein Ursprungsprinzip unseres Universums, diese Spiraltechnik. Tja, aber es gibt natürlich nicht nur die Knöchelchen, es gibt viel mehr, um die Hand in Bewegung zu halten. Da haben wir neben den Knochen Sehnen, Sehnenscheiden, Nerven, wie der Kollege Schöckl erwähnt hat, Gefäße, Muskeln zwischen den Knochen, Interossermuskeln, dann kleine Muskeln für die Finger, Lumbrikalmuskeln, Sehnenplatten, Retinaculabänder. Und viele dieser Strukturen können wir mit unserem Bildgewendenverfahren darstellen, wie auch die Gefäße, die wir brauchen, weil die bringen praktisch die Lebensmittel für unsere Organe, das Blut, das den Sauerstoff enthält. Und hier haben wir ein sehr feines Geflecht an Adern, das man, wenn man es behandeln will, mechanisch nur mikrochirurgisch behandeln kann. So, damit zur Bildgebung der Hand. Was haben wir für Möglichkeiten für die Bildgebung der Hand? Übrigens wussten Sie eigentlich schon, dass die längste Frauenhand 25,5 cm misst. Da hat der Kollege Schöffel Probleme mit seinen kleinen Händen da hinten. Wir haben an folgenden bildgebenden Verfahren das alte Röntgen im wunderschönen Mainfranken, den Wein kriegen Sie auch mittlerweile hin, in Würzburg der Herr Röntgen entwickelt, im Jahre 1895. Aus dieser uralten Methode hat man in den 70 Jahren ein feineres Verfahren entwickelt, die Computertomographie, die auch mit Röntgenstrahlen arbeitet. Und schließlich hier die Magnetresonanz-Kernspintomographie, die nicht mehr mit Röntgenstrahlen arbeitet. Röntgenstrahlen können dichte Substanzen darstellen, zum Beispiel auch tute Substanzen wie Holz. Wir haben hier zwei Flöten in einen CT-Scanner gelegt, mit dünnen Schichten untersucht und dreidimensionale Oberflächen rekonstruiert. Während hingegen die MR-Tomographie solche Strukturen nicht darstellen kann. Die kann nur etwas darstellen, das Wasser enthält. Obst oder Menschen. Diese Entitäten enthalten viel Wasser, wir Menschen zu 70%. Und dies kann ich mit der Magnetresonanztomographie darstellen. Zum ersten Verfahren, dem Röntgen. Übrigens wussten Sie schon, dass die Finger einer Hand im Laufe eines Lebens etwa 25 Millionen Mal gebeugt und gestreckt werden, eine grobe Faustregel. Sehen wir uns Röntgenaufnahme an. Das war die erste Röntgenaufnahme überhaupt. Wenn man jetzt ein großer Entwickler ist und entwickelt ein neues Verfahren, wo man nicht weiß, ob es schädliche Auswirkungen haben wird, was tut man als erstes? Man probiert es an seiner Frau aus. So hat das auch Herr Wilhelm Konrad Röntgen im Jahre 1895 gemacht. Er hat zu seiner Frau gesagt, gib mir mal deine Hand bitte. Und hat diese geröntgt. Sie sehen den Ehering der Familie Röntgen. Und das war das erste Röntgenbild überhaupt, die Hand von Frau Röntgen. Heute sehen diese Bilder schon wesentlich besser aus. Natürlich ist die Technik viel verfeinert worden in den letzten 100 Jahren. Und das ist jetzt Ihre Prüfungsfrage. Sie kennen die menschliche Anatomie der Hand mittlerweile. Hier stimmt etwas nicht. Was ist der Befund? So ist es. Ein Finger mehr als sonst, sechs Finger, ganz genau. Also diese Diagnose kann ich mit einer einfachen Röntgenaufnahme der Hand stellen. Zweites Verfahren, das wir einsetzen, die Computertomographie, das ebenfalls mit Röntgenstrahlen arbeitet, bloß jetzt kein Projektionsfahren mehr ist. Mit normaler Röntgenuntersuchung schieße ich Röntgenstrahlen auf ein Organ wie die Hand und hinten nach sehe ich, wie viel kommt durch an Strahlung und habe ein Bild. Computertomographie funktioniert anders. Hier wird die Schwächung der Strahlung im Körper berechnet und ich bekomme jetzt detaillierte Schichten, die extrem dünn sind. Wir untersuchen so in 1 bis 5, 6 mm Schichten. Und wenn ich jetzt eine dünne Struktur mir ansehen will, nehme ich natürlich dünne Schichten. 1 mm Salamitechnik. Und so sehen diese Bilder dann aus. Das sind Querschnittsbilder mit 1 mm Schichtdicke der Hand, die misst die Maschine. Und das hier sind dann schon sekundäre Rekonstruktionen berechnet. Nur diese Bilder sind gemessen. Aus diesen vielen Bildern berechne ich dann in allen Ebenen, die ich mir wünsche, die entsprechenden Aufnahmen. Hier sozusagen von vorn die Hand zu sehen, die Handwurzel mit den verschiedenen Knöchelchen, die Sie schon kennen, oder hier seitlich. So sieht der Untersuchungsgang aus. Es wird in vielen, vielen Schichten untersucht. Die größten Untersuchungen gehen bis zu 4000 bzw. 8000 Schichten, die man mit einem Scan bekommt, in ungefähr 15 Sekunden Messdauerrunde. Und aus diesen vielen Schichten kann ich dann mit einer Methode namens Volume Rendering dreidimensional diese vielen Schichten darstellen. Und so habe ich mich in die Röhre gelegt, in dieser Stellung, einmal den CT drüber laufen lassen und Sie sehen hier die Rekonstruktion dieser Hände. Tja, fehlt uns noch ein Verfahren. Wie Kollege Schöffel schon angedeutet hat, die Hand steht für viel symbolhaft, für Angst. Wir haben Angst, dass mit unseren Händen was passieren könnte. Das ist eine schauerliche Vorstellung. Andererseits steht die Hand auch für Helfen, für Überleben. Man kann mit der Hand nicht nur töten, man kann mit der Hand auch retten. Hier ein Beispiel aus dem Film Blade Runner, 80er Jahre von Ridley Scott, der ein Meilenstein damals in der Kinogeschichte war. Übrigens wissen Sie schon, dass es in Wolnzach, wo das größte bayerische Hopfengebiet ist, es ein Museum der Kulturgeschichte der Hand gibt, mit etwa 800 Exponaten, sehr interessant und sehenswert. Tja, und jetzt sehen wir die Hand uns an in der Magnetresonanztomographie und jetzt sehen wir neben den Knöchelchen auch die Muskeln, hier die Daumenballenmuskulatur. Wir sehen nicht nur die Knochen, sondern auch krankhafte Veränderungen. Hier ist unser Knöchelchen, das Kahnbein, durch Rheuma pathologisch krankhaft verändert. Wir sehen die Sehnen, wir sehen das subkutane Fettgewebe, also eine Methode, die die Weichteile extrem gut darstellen kann. Wenn wir die Hand hier querschneiden, an diesem roten Balken zu sehen, dann sehen die Querschichten so aus. Und jetzt wissen Sie, warum man Anatomie studieren muss. Denn wenn man nur dieses Bild hätte, käme man nicht drauf, dass es sich hier um eine Hand handelt. Auch die Gefäße der Hand können wir darstellen, indem wir in der MR Kontrastmittel spritzen und hier dann routinemäßig die Gefäße der Hand darstellen können, wie hier Daumen und die Finger versorgt werden von den größeren Gefäßen mit immer kleiner werdenden Gefäßen. Tja, wie gesagt, die Hand, ein Thema, das niemanden loslässt, auch heute nicht. Egal ob etwa mit den Scherenhänden oder der berühmte Freddy Krüger aus der Elm Street, die Hand ist permanent heute noch ein Thema. Und damit sind wir wieder beim Menschsein. Was macht uns zu Menschen? Die Hand hat sicherlich einiges dazu beigetragen. Aber das erste Organ ist natürlich das Gehirn. Zu diesem Thema haben wir auch einen kleinen Ausstellungsprob im neuen Ars Electronica Center, wo man sich die Anatomie und Funktionsweise des Gehirns ansehen können. Und Sie wissen, unser Gehirn besteht aus unheimlich viel Nervenzellen und Nervenbahnen. Die Hirnoberfläche musste sich winden, damit sie so viele Zellen und Bahnen überhaupt unterbringen konnte. Und hier sehen Sie nochmal, wie in unserem Gehirn die Organe repräsentiert sind. Einmal für das Sensible, also das Fühlen. Dafür ist eine eigene Hirnregion zuständig. Und eine eigene Hirnregion ist zuständig für die Bewegung, die willkürliche Bewegung der Organe. Und Sie sehen, ob Sie nun sensibel nehmen, also Gefühlen, oder die Bewegung, die willkürliche Bewegung, die Hand, nimmt einen sehr großen Raum ein. Neben dem Gesicht, drum nehmen Säuglinge, Kleinkinder erst einmal alles in den Mund, weil man mit dem Mund am besten fühlt, aber dann schon gefolgt von der Hand. Was auch groß immer rauskommt, ist der Kehlkopf. Bitte, das ist der Kehlkopf. Der kommt sehr groß raus, weil er zuständig ist für die Sprache. Und auch die Sprache, sagt man, ist für unsere Menschwerdung wichtig gewesen. Wahrscheinlich hat sie erst unser Bewusstsein dazu gezwungen zu entstehen, nachdem wir in Richtung Sprache gegangen sind. Tja, und wenn man jetzt vom Gehirn her die Organe übersetzen würde, dann würden wir in Wahrheit tatsächlich so aussehen. Im Wesentlichen aus Kopf, Gehirn und Händen bestehend. Und damit will ich Herrn Professor Reisinger nicht mehr aufhalten, seinen Vortrag abzuliefern. Vielen Dank.
Möchte ich nun direkt noch ein
Was ist die geballte Faust und was tut sie aus? Ja.
Wahrscheinlich eher eine Frage auch an Chirurgen und Philosophen und Theologen. Man braucht wahrscheinlich Kraft, um eine Nuss zu zerschlagen. Man braucht Kraft, um den Mitmenschen sinnloserweise zu töten oder zu verletzen. Das kriege diese Kraftübertragung nur hin, wenn ich mit einer entsprechenden Größe und Schnelligkeit zuschlage. Viel mehr, als wenn ich einfach mit der flachen Hand gebe. Wir wissen, je kleiner das Objekt ist, mit dem ich Druck ausübe, umso höheren Druck kann ich erzeugen. Zum Beispiel die Rottweiler beherrschen das sehr gut. Die schaffen unglaublichen Druck mit ihren kleinen Zähnen und dem gewaltigen Kiefer. Und damit kriege ich ziemlich viel Druck zusammen. Damit ist das auch ein Symbol für etwas eher Unangenehmes.
Sie haben vorher gemeint, Magnetresonanztomographie ist nicht mit Röntgen. Wie funktioniert das eigentlich? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert diese Technik?
Stellen Sie es sich nicht vor, es hat kein Mensch kapiert, wie es funktioniert. Wir wissen, dass es funktioniert. Es sind hunderte, tausende von Büchern darüber geschrieben worden, wie es funktioniert. Wie es wirklich funktioniert, weiß kein Mensch. Es hat noch niemand Elektronen gesehen oder andere Quanten gesehen. Ganz einfach ist, es ist tatsächlich keine Röntgenstrahlung, also potenziell gefährliche Strahlung. Es funktioniert mit Magnetfeldern, sehr starkem Magnetfeld und Hochfrequenz, also Radiowellen. Und diese Dinge wissen wir bis heute so, in der Energie, wie wir sie einsetzen, sind sie unschädlich für den menschlichen Körper. Das Verfahren ist seit Anfang der 80er Jahre in Betrieb, also über 20 Jahre. Würde es zur Krebsentstehung beitragen, müsste es jetzt eigentlich schon längst Vermutungen dazu geben. Es gibt aber keinerlei Anhalt dafür. Dass das Ganze für den menschlichen Körper aufgrund seiner Wirkung nicht schädlich ist, heißt aber nicht, dass es nicht ungefährlich ist. Denn das Magnetfeld, das in diesem Raum herrscht, und das herrscht immer, auch wenn ich die Maschine abschalte, permanent, weil es ist ein Supraleiter, ist 40, 50.000 Mal stärker als das Erdmagnetfeld. Das heißt, alles aus Metall wird zu Wurf geschossen, das ins Zentrum der Röhre will. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht mit Metall hineingeht. Das wissen viele nicht, oft auch nicht aus dem medizinischen Bereich. Und im Jahr 2001 hat sich aus einer Narkosemaschine ein metallhaltiger Zylinder gelöst in New York und einen 12-jährigen Jungen in der Röhre erschlagen. Der war tot. Das heißt, man muss aufpassen mit ferromagnetischen Teilen, wenn man diese Maschine betritt.
Sie arbeiten ja selbst auch in diesem Bereich zwischen Kunst und Wissenschaft. Also Sie haben ja eine Ausstellung gemacht letztes Jahr, in den Arzt und Musikern. Da wird ja Körperbilder gezeigt, eben wahrscheinlich mit der MRT-Technik. Wie sehen Sie das? Wo ist dieses Zusammenspiel zwischen Kunst und Wissenschaft? Wo gibt es Überschneidungen? Wo gibt es Verbindungen und so weiter? Und wie sehen Sie sich selbst? Ist es für Sie Kunst? Oder ist es, sind Sie da in dem Moment Künstler, wo Sie das machen? Oder wie funktioniert das für Sie?
Also ich bin der persönlichen Anschauung, Kunst, Wissenschaft und Medizin sind nicht wirklich zu trennen. Es sind verschiedene Aspekte. Denn egal, wenn Sie schauen, immer schon in der Menschheit hat der menschliche Körper interessiert. Und er war immer permanent ein Objekt der Kunst. Das heißt, man hat schon früher festgestellt mit den einfachen Methoden, die man hatte, das ist irgendwo ein biologisches Wunderwerk im Universum und damit etwas sehr Kunstvolles. Wenn man in der Lage ist, diese Strukturen dann bildgebend darzustellen, dann ist das für mich fast schon automatisch Kunst, wo ich gar nicht mehr so viel dazu tun muss. Man kriegt halt dann den Spaß in manch freier Minute, einfach noch ein persönliches Element draufzusetzen mit einer speziellen Untersuchungstechnik, mit Farbverfremdung, Durchsichtigkeitsverfremdung. Das drängt sich einem sozusagen gerade auf. Aber es ist nicht so wie bei Jekyll und Mr. Hyde, sondern das ist letztlich eine Entität.
Genau. Wir sagen, wir gehen jetzt noch auf den dritten Vortrag und werden danach noch, wer dann weitere Fragen hat, so einzelne Personen.
Ja, ich darf jetzt auch noch einmal über die Hand reden, aber nicht von der Reparaturseite, von der Medizin her, sondern ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen animieren kann zur rechten Wertschätzung dessen, was die Hände sind. Ich habe mein Statement überschrieben, eine nachdenkliche Ab- oder Behandlung in Kultur-, Kunst- und religionsgeschichtlicher Absicht.
Geht so?
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Danke. In wie vielen Redeweisen und Sprichwörtern, in Bildern und Gleichnissen kommen die Hände eigentlich vor? In unzähligen. Und das ist nicht verwunderlich. Ziemlich alles, was wir Menschen tun, ist ein Behandeln. Wir formen, gestalten die Wirklichkeit, nicht nur, wenn wir den weichen Ton unseren Willen aufdrücken. Bei der Garten- und Feldarbeit, auch beim Kochen und bei der Handarbeit mit Nadel und Zwirn sind die Hände flink im Spiel. Ebenso beim Schreiben, beim Musizieren, wenn wir uns schminken, wenn wir essen, von der Hand in den Mund. Auch dann, es war schon davon die Rede, wenn wir einander verletzen oder aber eben, viel schöner, beim Heilen. Da sind die Hände im Einsatz. Die Hand kann fast alles, mehr noch, wenn beide Hände zusammenwirken. Die Hand ist also so etwas wie ein Universalorgan und im Zusammenhang mit dem Hirn ein Umsetzungsorgan. Angeblich ist es das Komplizierteste, wenn es gilt, einen Ersatz dafür, eine Prothese zu entwickeln. Und wenn wir die vielen Knöchelchen und so weiter gesehen haben, sehen es wir vor Augen. Die Entfaltung der Technik war nicht nur eine Geistesleistung. Es geht dabei vor allem um die Verlängerung der Hände und Arme. Denken wir an den Kran, aber auch bis zu den feinsten Mechanismen. Und es geht um eine Vervollkommnung der Berührungsmechanismen. Denken wir an den Computer. Wir brauchten und gebrauchen unsere Hände ganz selbstverständlich von früh bis spät. Die Entwicklung des Selbstbewusstseins des Kindes läuft ziemlich synchron mit der Entfaltung des Tastsinnes, der Greifmechanismen. Wir entwickeln uns eben nicht nur im Hirn, sondern auch manualiter in der Perfektionierung der Handhabung. Und das Ende der menschlichen Entfaltung zeichnet sich ab, wenn uns langsam die Hände gebunden sind und wenn wir auf die handsame Hilfe der Pflege angewiesen sind. Natürlich spiegelt sich das auch in der geschichtlichen Entwicklung. In allen Kulturen und in der gesamten Kulturgeschichte zeigt sich, was mit menschlichem Zugriff möglich ist, wozu die Hände fähig sind, im Positiven wie im Negativen, im Aufbauenden wie im Zerstörenden Sinn. Die Kunstgeschichte liefert uns dafür die spannendsten Anschauungsbeispiele. Und auch die Religionen bringen zur Sprache, dass die Hände ein ganz besonderes Glied am Körper sind. Der Mensch, so sagen die Religionen, als Ebenbild Gottes, kann mit der Kraft seiner Hände der Welt seinen Stempel aufdrücken. Die Moral macht uns deutlich, wir halten die Hände zusammen und falten sie, strecken sie aus zu Gebet und Dank. Wir können sie einem anderen auflegen und damit segnen. Wir können damit schwören, mit erhobener Hand oder mit der Hand auf der Bibel. Es ist ein primär ethisches Thema, dass der Gebrauch der Hände zum Wohl und Heil der Menschen eingesetzt wird, dass Hände aber andererseits auch Unheil, Qualen, Terror und Tortur hervorrufen können. Aber in Summe gesprochen, alles, was wir tun und bewirken, nennen wir verkürzend einfach Handlungen. Und die Folge der Geschehnisse in einem Theaterstück, in einem Film, ist die Handlung. Die Hand ist, wie es unsere Sprache zu deuten hilft, etwas Besonderes. Der Franz hat schon gesagt, bei Tieren nennen wir es Pfote oder Vorderfuß. Handeln ist etwas Menschliches. Und darum sollen die Hervorbringungen unserer Hände auch Hand und Fuß haben. Die Hand ist damit auch synonym für die Kraft, die im Menschen steckt. Die Fähigkeit, was der Hände Arbeit geleistet hat, sieht man an den Arbeitshänden.
Die Hand ist vor allem aber auch ein Kommunikationsorgan. Wir geben einander die Hand, und das besagt viel, bis hin zur Selbstübergabe, beim Heiraten, ich lege mich in deine Hand. Handschlag, so heißt es zumindest, habe Qualität. Wer dem anderen die Hand zum Frieden reicht, macht deutlich, dass er keine Waffe in der Hinterhand hält. Wir lassen einander die warme Haut spüren, vermitteln mit aller Sensibilität etwas von den Strömungen, die es in uns gibt. Wir ertasten den Puls und den Herzschlag mit der Hand. Das spüren wir wohl neben dem Mund am meisten. Finger und Hände können am intensivsten wohl tun. Auch in der professionellen Anwendung bei den Chiropraktikern, Ergotherapeuten, Physiotherapeutinnen. Ärzte, Schwestern werden ja auch bezahlt für Behandlungen, nicht unbedingt für Beratungen. Vieles, was wir mit den Händen nicht sehen, was wir mit den Augen nicht sehen können, können wir manuell erspüren, vermitteln und von Hand zu Hand weiterreichen. Die Hand ist also das Symbol der Fähigkeiten und des Könnens des Menschen. Von der handwerklichen Fertigkeit bis zur Geschwindigkeit, die wir dabei entwickeln, Weltrekord im Maschinenschreiben. Aber sie ist auch ein Zeichen des Suchens, des existenziellen Suchens. Wir sagen, Hände ringend, gebetet oder geflucht. Das andere war auch gerade Thema. Die Hand kann auch zum Zeichen der Bedrohung werden, sobald jemand handgreiflich wird oder die Hand zur Faust ballt. Die Hand ist einerseits so vielseitig und kunstvoll gegliedert mit abertausend Hebelkombinationen. Sie kann aber auch, das war die Erklärung von Dr. Fellner, zum brutalen Hammer werden, zum letzten Fortsatz der mächtigen Arme. Der Boxer setzt nicht mehr seine Hände und Finger ein, sondern, wie wir vielsagend formulieren, nur mehr die rechte oder die linke. Dann aber wird nicht mehr gehandelt, sondern geschlagen. Sensible Hände können wohltun. Handauflegung. Brutaler Einsatz der Hände tut weh, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Eine Besinnung auf unser Behandeln könnte uns vorsichtiger, sensibler machen. Unser Charakter kommt darin zum Vorschein, in der Art und Weise, wie wir die Dinge der Natur und des täglichen Gebrauchs angreifen, in die Hand nehmen. Die existenzielle Einstellung zwischen Haben und Sein symbolisiert sich in unserer Handgreiflichkeit, möglicherweise auch in der Handschrift. Ob uns nur die raffende Habsucht treibt, die uns in den Fingerspitzen wurlt, oder ob wir etwas auch sein lassen können, aus der Hand geben können. Der Medizinhistoriker Heinrich Schipperg ist formuliert einmal wunderbar, wir müssen das Haben sein lassen, um das Sein zu haben. So können wir von einem Kult des Habens zu einer Kultur des Habens kommen. Aber ich glaube, das sieht man an den Händen und den Fingern. Es geht nicht allein um den Gebrauch der Dinge, mehr noch, es ist eine Frage, wie wir einander und uns selber behandeln. Es beginnt beim scheuen und zitternden Berühren von Babys. Es geht über die Liebeszuwendung an die Partnerin mit streichelnden Liebkosen. Auch beim Küssen dürfen Hände im Spiel sein. Wenn wir einander die Hände reichen, die Hand leihen, dann können wir auch mit vereinten Kräften agieren. Wir können stellvertretend für andere eine Rolle übernehmen. So nimm denn meine Hände. Wir erweisen unseren Händen als wundersamen und kunstvollen Organ auch Ehre und Bewunderung. Die Körpersprache hat den vorrangigen Ausdruck in der händischen Gebärdensprache, im Gestus der Finger. Wir zeigen und erklären einander mit Handzeichen, was Not tut und gut tut. Wir sind besorgt, dass die Hände nicht schmutzig werden, ziehen Handschuhe an, und dass sie nicht frieren müssen. Wir reinigen gerade dieses Organ, weil es so vielfältig im Einsatz ist, am häufigsten und am intensivsten. Und wir schmücken die Hände. Du Ring an meinem Finger, mein goldenes Ringelein, Chamisso, Schumann in der Frauenliebe und Leben. Das ist das strahlende Symbol menschlicher Kommunikation. Aber braucht es diesen Schmuck überhaupt? Sind die Hände als solche nicht schon ein hochbewundernswertes Produkt der Schöpfung? Seit Jahrtausenden geht man davon aus, dass unser Geschick in unsere Hand geschrieben ist. Darum gibt es eine Kunst des Handlesens, die keineswegs mehr nur Geheimlehre ist. Ja, selbst wenn wir uns selber unsere Hände vornehmen und in die Hand nehmen und sie begreifen wollen, merken wir, dass sie nicht nur physikalisches oder anatomisches, ein Mechanismus sind, dass ihnen vielmehr auch Geheimnisse und persönliche Möglichkeiten innewohnen. Davon können uns am besten und am meisten die Künste und die Künstler erzählen. Drum jetzt noch ein bisschen was zur Kunst und zur Religion. Was macht Kunst zur Kunst? Dass am Ende etwas Besonderes herauskommt, etwas Stimmiges, Gültiges, vielleicht sogar Schönes. Freilich setzt Kunst können voraus die Beherrschung des Handwerks. Das Kunsthandwerk, wie wir es nennen, als Bearbeitung von Holz, Metall, Stein, aber auch von Tuch und Wolle, hat sehr viel mit Können zu tun, einen Teppich zu knüpfen. Das Kunsthandwerkliche ist vielleicht nur ein Teil eines gesamten Kunstwerkes, ein Schloss, eine Kirche, eine Stadt. Wir kommen, wenn wir unser ganzes menschliches Können und Wollen samt allen Hilfsmitteln der Technik betrachten, vom Hundertsten ins Tausendste. Und doch steckt hinter allem dieses Geheimnis des Funktionierens und Gebrauchens der Hand oder von zwei zusammenwirkenden Händen. Die Sache mit diesem Museum, habe ich geglaubt, das war eine besondere Entdeckung von Wurznach, das hat der Franz schon angesprochen. Aber wenn ich jetzt die Künstler noch mir ein bisschen vornehme, beim Zeichnen lernen, also in der Kunstausbildung, ist die Darstellung der Hände in verschiedenen Gesten und Funktionen eine der kitzligsten Aufgaben. Keiner der Großen der bildenden Kunst hat diese Ausübung oder dieses Üben gemieden. Sie sehen die längste Zeit schon eine Hand von Leonardo da Vinci. Wir müssen nicht nur an die betenden Hände von Dürer denken. Na, das ist jetzt das Letzte. Das Zweite brauche ich. Können Sie es direkt anbieten? Das ist die Hand, die Auguste Rodin geschaffen hat. Die Hand, sie kann ein explizites Thema des Kunstwerkes sein. Sie interessiert nicht nur als die Künstlerhand, die schafft. Es ist ein Thema auch herüber bis in die Moderne. Georg Baselitz hat ein interessantes Bild 1965 geschaffen. Die Hände, sie können wesentliche Bedeutungsträger sein. Vergleichbar dem Blick. Bitte noch einmal zurück, wenn es geht zum... Nein, noch einmal zurück, ja. Bekannt hier eben Rembrandts. Die Hände des barmherzigen Vaters auf der Schulter des Sohnes. Oder eben, bitte das nächste. Die brutale Hand bei Goya, Saturn frisst eines seiner Kinder. Die Hand versinnbildet den Charakter, ja die Seele des Menschen, und sie kann zugleich auch die Schale des Schicksals sein. Wem ist jemand in die Hände gefallen? Die Hände können gerade auch in der Kunst alles Mögliche, sogar Unmögliche, sie können bisweilen zaubern und verzaubern, wie hier von Mauritius Escher, die Hand, die sich selber in der Kugel spiegelt, wie der Künstler selber auch, the hand with the globe. In der Unzahl der religiösen Darstellungen, die zumeist ja figürliche und körperliche sind, kommt auch zum Ausdruck, was die jeweilige Religion oder Kultur von den Händen hält. Gott, den man leibhaftig nur vorsichtig, wenn überhaupt, darstellt, wird oft nur durch die Schöpferhand symbolisiert. Gottes mächtige Hand ist so sehr oft zugleich aber auch eine sehr sensible Hand. Sie kennen das Bekannte aus der Sistina von Michelangelo, dass der Mensch gebildet ist von der Hand Gottes, der Mann danach noch schöner, die Frau. Gottes Hand kann aber auch persönlich bedrohlich erscheinen. In der Hiobs-Erzählung bedient sich Gott allerdings eines Handlangers, des listigen Satans, der den Menschen prüfen und verfolgen darf. Darüber aber gibt es in den Religionen immer wieder die mütterliche Seite Gottes, die Hand, die behütet, die birgt und die Zuversicht gibt. Laut dem Propheten Jesaja sind unsere Namen in Gottes Hand geschrieben und damit gut aufgehoben. Der manuelle Segensgestus gehört wesentlich zur christlichen Ikonografie, gerade auch in Mariendarstellungen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, in Maria Lach am Jauerling, eine Mutter Gottes mit 6 Fingern, damit es besser segnet. Ein eigenes Thema wäre die Untersuchung der Hände im Neuen Testament. Jesus lebt offensichtlich zunächst einmal von seiner Hände Arbeit als Mitarbeiter in der Werkstatt des Vaters. Dann aber wird er ein Mann des Wortes in der Prophetentradition. Aber wesentlich dazu gehört nach der Bibel, dass er die Leute auch berührt, dass er Hände auflegt. Was er zum Glauben bringen will, zielt auf den ganzen Menschen mit Leib und Seele, mit Hand und Fuß. Sehr beeindruckend diese Darstellung, diese Szene auch in der Bibel im 3. Kapitel Markus, der Mann mit der verdorrten Hand, ein Symbol des sehr geschlagenen Menschen. Von seinen kräftigen Bildworten darf in diesem Zusammenhang das eine nicht verschwiegen werden, wo Jesus von den Gefährdungen der Menschen redet, denen eines ihrer Organe zum Verhängnis, zum Ärgernis wird, wenn es da heißt, wenn dein Auge oder deine Hand dir zum Ärgernis wird, reiß sie aus, besser ist mit einem Auge oder einer Hand ins Reich Gottes zu kommen. Jesu Hände waren letztendlich gebunden, ans Kreuz geheftet, die Arme aber sind, wie die Kunst immer wieder zeigt, ausgestreckt, als ob der Erhöhte, obwohl angenagelt, die ganze Welt umfangen möchte. Die Hände sind gebunden, den Rest überlässt Jesus dem Vater im Himmel, wenn er betet, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es kommen jetzt noch 4 solche Bilder von einem Maler, von einem Künstler aus der Zeit um 1000, aus dem sogenannten Egbert-Kodex, der wahrscheinlich am Bodensee entstanden ist. Dem Künstler geht es darum, vor allem die Hände groß darzustellen. Jesus, der einen Blinden, einen Lahmen berührt, oder hier eben vor seiner Himmelfahrt die Jünger noch belehrt. Und das Schöne an diesen Darstellungen ist, dass die Jünger genau ihre übergroßen Hände anschauen. Am letzten der Bilder sehen wir es besonders deutlich. Ich möchte sagen, mit diesen übergroßen Händen, die sie sich vor Augen halten, erkennen sie, was sie mit ihren Händen tun könnten. Es scheint zunächst, dass sie mit leeren Händen dastehen, aber so leer sind Hände niemals. Nachfolge hinter diesem Jesus heißt immer auch Nachbehandlung. Ganz vieles ist ihnen, ich möchte sagen auch uns, möglich und zu Handen und in die Hand gelegt. Durch unsere Handlungen und die Art und Weise, wie wir uns selber und andere behandeln, kann vieles in der Welt heil oder zumindest heiler werden Danke fürs Zuhören.